Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Elisabeth Nia, Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Hallo Herr Frenzel.
Wann haben Sie Ihre letzte Postkarte geschrieben?
Meine 13-jährige Tochter schreibt ab und zu gerne Postkarten. Wir arbeiten aber auch manchmal mit der App, ich habe den Namen jetzt vergessen, wo man irgendwie ein Handyfoto dann als Postkarte verschicken kann. Okay. Das finden die Großeltern besonders cool.
Ich habe es ja noch ein bisschen oldschool vor uns, auch aus dem Grunde heraus, dass die Postkarte heute Geburtstag feiert. Ich gebe Ihnen einfach mal drei Deutschlandfunk-Kultur-Postkarten mit. Ja, der 150. Geburtstag der Postkarte. Wir könnten jetzt darauf einen Geburtstagsgruß schicken, denn es gibt einen anderen Geburtstag heute zu feiern, 70 Jahre Volksrepublik China. Fiel Ihnen da spontan was ein?
Naja, auf Ihrer Postkarte hier steht auf der einen, küss mich mal wie im Film oder Kulturpflanze. Das ist alles, glaube ich, nicht. Schöne Grüße aus dem Elfenbeinturm. Also 70 Jahre. Ich glaube, dass es für Deutschland im Moment eine Umbruchphase ist, so was China angeht. Ich glaube, dass so in den letzten ein, zwei Jahren wirklich viel passiert ist, so skeptischen Untertönen wirklich auch Taten gefolgt sind, dass man viel skeptischer auf chinesische Investitionen schaut, auch weil sich der Welthandel eben schlecht entwickelt und dass es eher noch schwieriger werden wird, dieses Thema. Mhm. Also ich glaube, dass da extrem viel gerade im Umbruch ist.
Also da muss man wahrscheinlich eher einen Brief schreiben, ne? Zum Geburtstag als eine Postkarte, da passt das alles gar nicht rauf.
So ein Mahnschreiben, würde ich sagen. Eine Abmahnung.
Ich meine, normalerweise zum Geburtstag schreibt man ja sowas wie, bleib so, wie du bist.
Nicht wirklich. Aber sie werden sich davon auch nicht wirklich beeindrucken lassen. Sie werden schon so bleiben, wie sie sind.
Wir besprechen das gleich ausführlicher. Eine Frage habe ich noch. Bin mal gespannt, ob Sie das beantworten können. Ich habe nicht nachgeguckt. Was kostet eigentlich eine Postkarte nach China?
Oh Gott. Keine Ahnung.
Wie gesagt, ich auch nicht, aber wir recherchieren das mal. Ja. Mein Kollege nickt gerade schon. und dann besprechen wir noch zwei, drei andere Dinge, die bei China interessant sind.
Ich bin
da
mehr so in Richtung E-Mail unterwegs.
Und die kostet ja bekanntlich nichts. In China wird heute Geburtstag gefeiert. Erste Information, die wir jetzt gleich nachreichen können. Eine Postkarte nach China kostet 95 Cent. Wie lange es aber braucht, bis sie da ankommt, das können wir jetzt noch nicht beantworten. In China wird heute machtvoll Geburtstag gefeiert. Das klingt unter anderem so.
70 Mal feuern die Kanonen zu Beginn der Militärparade an diesem Morgen Salutschüsse ab. Für jedes Jahr seit der Gründung der Volksrepublik einen Schuss. Dann nimmt Staatspartei- und Armeechef Xi Jinping die Ehrenformation ab. Seid gegrüßt, Genossen, ruft Präsident Xi stehend aus einer schwarzen Limousine. Sei gegrüßt, Vorsitzender, rufen die Soldaten zurück.
Sei gegrüßt, Vorsitzender. 15.000 Soldaten, eine riesige Militärparade, all das zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. Elisabeth Nia ist mein Gast heute, Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Als Journalistin sind Sie auch häufiger in China gewesen, auch unter anderem verbunden durch ein deutsch-chinesisches Journalistenprogramm. Mhm. Wenn man das jetzt so hört und auch die Feierlichkeiten sieht für ein Land, das wirtschaftlich so nach vorne prescht, auch so in so vielen Bereichen vorne ist, klingt das ganz schön oldschool, oder?
Naja, China ist halt beides und ich glaube, lange Zeit haben die Europäer sehr so sich von der chinesischen Softpower beeindrucken lassen, so in den Zeiten Weltausstellung, Expo und so oder auch in den Jahren danach. Gerade Xi Jinping hat ja immer gesagt, China sei das größte Entwicklungsland der Welt und auch damit eben viele so ein bisschen bezirzt. Und ich glaube, dass eigentlich erst so richtig durch den massiven Handelsstreit, natürlich auch durch Chinas Agieren im südchinesischen Meer, und jetzt die Demonstrationen in Hongkong, aber vor allem auch durch die ganzen ökonomischen Streitthemen, den Leuten so zunehmend bewusst wird, was sich da am Horizont abzeichnet. Auch deswegen, weil man eben nicht mehr Seite an Seite mit den Amerikanern steht, weil man sich klar macht, so dass der deutsche Wohlstand auch maßgeblich davon abhängt, was große Konzerne nach China verkaufen oder wie die chinesische Wirtschaft überhaupt läuft für einen Konzern wie Volkswagen. Ich glaube, das ist vielen bewusst und deswegen schaut man insgesamt so ein bisschen ängstlicher auf alles, auf die Militärparaden, das ist nur ein kleiner Teil davon.
Mhm. Ängstlicher und anders auch. Ich glaube, es gab ja auch lange Zeit diese Vermutung, dass das, was ja vor 40 Jahren in etwa eingeleitet wurde in China, diese Öffnung der Märkte, im Prinzip der Weg in den Kapitalismus, ja auch früher oder später ganz automatisch in politische Freiheiten münden muss. Also das, ich glaube, in den 90er Jahren war auch so die Logik Wandel durch Handel. Also wir werden uns da schon nähern und irgendwann passiert es. Und wir sehen jetzt seit Jahren, seit Jahrzehnten, nein, das passiert nicht. Ganz im Gegenteil. Das scheint sich eigentlich als politisches System, diese Mischung Kapitalismus und autoritäre Führung zu etablieren und zu stärken.
Ich glaube, das würde ich so ein bisschen widersprechen. Also zum einen hat man sich in den 90er Jahren ganz klar da Illusionen gemacht. Also soweit gehe ich da mit. Das war so diese Zeit, als Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte geschrieben hat und man gesagt hat, also Marktwirtschaft und Demokratie sind so eine Art Zwillinge, die kommen immer zusammen und wenn die Planwirtschaft endet, dann wird sich auch die Demokratie durchsetzen. Und das haben ja wirklich damals viele geglaubt. So. Und das ist bekanntlich mit so einem autoritären Staatskapitalismus wie in China, aber auch mit so Entwicklungen in der Türkei, wo wirtschaftliche Dynamik mit autoritärem Regieren so auch zusammengehen.
Auch in einigen afrikanischen Ländern sehen wir das beispielsweise.
Absolut. Ich würde allerdings trotzdem sagen, dass diese Strategie von Wandel durch Handel auch in China positive Ergebnisse gehabt hat. Also wir wissen erstens nicht, wie sich das Land sonst entwickelt hat und natürlich hat es auch eine erstarkende Zivilgesellschaft gegeben und eine selbstbewusstere Bevölkerung. Das hat vielleicht nicht auf die politische Führung durchgeschlagen. Also dieser Versuch oder die Hoffnung, dass auch die sozusagen kommunistische Partei, die Führungselite des Landes sich wandelte, der ist ganz klar gescheitert. Da habe ich neulich gerade eine interessante Untersuchung über globale Eliten gelesen, wo auch deutlich wurde, dass sowohl in China als auch in Russland einfach viel weniger Leute überhaupt länger im Ausland studieren, dass also auch die politische und auch die ökonomische Nachwuchselite an den Hochschulen in Peking oder Shanghai bleibt. Man denkt, es sind so viele Chinesen an amerikanischen Universitäten, aber wirklich die eigentliche Führungselite des Landes konzentriert sich viel mehr auf China selbst. Aber das ist eben so die politische Nomenklatura. Ich glaube, in der Gesellschaft an sich hat es ganz klar durch westlichen Einfluss auch eine Liberalisierung gegeben.
Aber wenn es die gibt, dann müsste doch eigentlich in der Folge irgendwann auch der Schritt kommen, dass diese liberalisierten Gesellschaften, die einen Mittelstand entwickelt haben mittlerweile, dass die dann auch irgendwann sagen, diese politische Klasse, die passt gar nicht mehr zu unserer Vorstellung vom Leben. Und das passiert ja offenbar nicht.
Naja, wir sehen ja, was zum Beispiel in Hongkong gerade passiert. Da gibt es schon also einen erheblichen Gegendruck und man muss einfach auch sehen, dass durch die Digitalisierung gleichzeitig die politischen Kontrollinstrumentarien natürlich zugenommen haben. Also die Möglichkeit, sozusagen das eigene Volk da zu beobachten und zu kontrollieren, haben auch, wenn man daran denkt, ich habe kürzlich das Leben der anderen nochmal gesehen, wie sich die Stasi mal abgemüht hat, da sind natürlich auch die Kontrollmöglichkeiten exponentiell gestiegen.
Aber ich habe eine Befürchtung, dass es möglicherweise vielleicht sogar auch eine Zustimmung oder wachsende Zustimmung zu dieser Art des politischen Managements gibt, wenn man sieht, gerade im internationalen Vergleich, schauen wir mal, wie problemlösungsfähig Demokratien sind, die klassischen Demokratien und wie schnell beispielsweise Systeme wie China große Problemlagen in den Griff gekriegt. Wir haben das Großthema Klimawandel, wo man ja fast zu dem Ergebnis kommen könnte, wenn es so etwas wie eine zentrale, auch autoritäre politische Steuerung gibt, kommt man schneller zu Ergebnissen, kriegt man schneller eine E-Auto-Quote, kriegt man schneller die Luft rein in den Städten als über mühsame andere Wege.
Naja, ich habe da große Zweifel. Ich glaube, von Europa aus sieht das manchmal so aus, aber in China sind ja auch die Kollateralschäden erheblich. Es ist ja nicht so, dass staatliche Planung immer funktioniert. Also wir sehen dann immer die großen Hochhäuser in Shanghai oder Hongkong oder so, wenn man durchs Land reist.
Einen Flughafen, der innerhalb weniger Jahre fertig ist.
Einerseits das, aber es gibt eben auch in China riesige Geisterstädte mit leerstehenden Häusern und Bauruinen und dysfunktionale Städte mit Verkehrschaos. Und davon sogar sehr viel mehr als in Europa. Und ich glaube, dass schon ein Gegenmodell auch sein muss. Klar, auch gerade in afrikanischen, zum Teil auch in osteuropäischen oder südeuropäischen Ländern haben ja also nicht nur chinesische Einzelinvestoren, sondern auch staatliche Investitionen großen Zuspruch. Und natürlich gibt es auch in Afrika zunehmend Leute oder Bewegungen, die auf chinesischen Entwicklungskapitalismus sozusagen hoffen und vertrauen. Aber ich finde, die Europäische Union müsste da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein international auch auftreten und für zum Beispiel den europäischen Binnenmarkt werben und sagen, hier, unser Modell macht Sinn.
Die Volksrepublik China. Sie feiert heute den 70. Gründungstag. Früher sagte man Rot-China, habe ich heute im Newsroom gelernt. Es sind nicht die prominenten Namen, die da heute zusammenkommen im Kanzleramt, aber man kann getrost sagen, die großen Player der Weltwirtschaft. Angela Merkel trifft die Chefs internationaler Wirtschafts- und Finanzinstitutionen, also von IWF beispielsweise, von Weltbank, auch die OECD. Und all das vor dem Hintergrund, Elisabeth Nia, Chefreporterin der Wirtschaftswoche, vor dem Hintergrund, um es mal mit den Worten von Friedrich Merz zu sagen, dass die Party bald vorbei zu sein scheint, also die Abkühlung der Weltwirtschaft, eine möglicherweise drohende weltweite Rezession. Treffen sich denn da die Richtigen, um die Party wieder in Gang zu bringen?
Eher nicht. Das sind ja Institutionen, die mit den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben, jetzt nicht die Konjunktur ankurbeln könnten. Und diejenigen, die das in der Vergangenheit getan haben, zum Beispiel die EZB, haben ihre Möglichkeiten auch recht stark schon ausgereizt. Also viele Rezepte, die man aus der Vergangenheit so kennt, die lassen sich, glaube ich, da eher nicht auf die Zukunft übertragen. Ich sehe dieses Treffen heute Abend da eigentlich so vor allem so als Indiz in zwei Richtungen. Zum einen ist es so, dass Merkel, glaube ich, auch gerne nochmal deutlich machen würde, dass Deutschland gern wieder einen IWF-Chef hätte, so wie Horst Köhler war ja mal an der Spitze des Internationalen Währungsfonds, der spätere Bundespräsident. Und dann hat sie sich, glaube ich, so auf den letzten Metern ihrer Kanzlerschaft sehr stark dem Thema Multilateralismus verschrieben, internationale Institutionen stärken. Mich hat fast gewundert, dass es als die Waldbrände im Amazonas waren, dass es in der Phase nicht noch viel, viel stärker gekommen ist, weil das für mich wirklich so ein Moment war, wo ich dachte, jetzt hat also auch der Letzte verstanden, dass es bestimmte Themen gibt, wo man nur mit internationalen Institutionen irgendwie weiterkommt. Und wie wird das eigentlich perspektivisch sein, wenn Dürrekatastrophen in Afrika oder Asien stärker zunehmen? Also da kommen, glaube ich, noch ganz neue Themen auf uns zu. Ich finde, sie hat halt wirklich ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie dieses Thema so stark macht, aber gleichzeitig sie viele ihrer eigenen internationalen Zusagen eben nicht eingehalten hat oder Deutschland nicht eingehalten hat. Und zwar nicht nur die Klimaziele, von denen so häufig die Rede ist, ja, sondern zum Beispiel auch das Versprechen mit den 2%, also Rüstungsetat steigern, Verteidigungsetat. Ganz egal, wie man dieses 2%-Ziel findet. Es gibt ja Leute, die sagen, dass so 2% vom Wirtschaftswachstum schlechte Zahl. Weil
bisschen viel, ja.
Man auch drüber streiten, aber auch wenn die Wirtschaft schrumpft, heißt es dann, wir geben weniger für Verteidigung ab. Wie sinnvoll ist das eigentlich, sozusagen die Ausgaben ans Wachstum zu koppeln? Ein Land mit guter Konjunktur muss dann immer mehr machen. Aber natürlich ist es trotzdem eine Ansage, der wir nicht gerecht werden. Und da finde ich, sollte Merkel erstmal ihre Hausaufgaben machen, bevor sie die nächsten Initiativen startet.
Ja, Hausaufgaben machen. Ich glaube, gerade aus ökonomischer Perspektive würden sich ja von Deutschland auch einige wünschen. Es gibt ja diese Kritik daran, dass Deutschland, was so diese weltökonomischen Geschichten angeht, immer irgendwie so zurückhaltend ist. Sagt, das läuft schon von selbst, das regelt der Markt, nicht wirklich die Rolle einnimmt, zum Beispiel durch starke Investitionen auch Impulse zu geben für eine Weltwirtschaft. Ich habe den Wirtschaftsnobelpreisträger Krugman im Ohr in einem Interview in der BBC neulich, als er ungefähr Donald Trump mit seiner Abschottungspolitik ökonomisch gleichgesetzt hat mit Angela Merkel, mit ihrer Untätigkeitspolitik als Hauptrisiko für die Weltwirtschaft. Ist das berechtigt aus Ihrer Sicht?
Nicht wirklich. Also was ökonomisch Sinn macht und wo, glaube ich, viele so von den klassischen Marktwirtschaftlern ihre Position auch entweder revidieren müssen oder das schon längst gemacht haben, ist zu sagen, in der Zeit, wo wir Niedrigstzinsen haben oder Nullzinsen, muss man anders auf die schwarze Null gucken. Wenn der Staat so billig Geld bekommen kann, kann es sehr viel sinnvoller sein, in Brücken, Straßen, was auch immer, Bildung vor allem zu investieren, als in Zeiten, wo man wahnsinnig hohe Zinsen zahlen muss. Das ist ja klar und da hat Krugman einen Punkt. Aber der Grund, warum in Deutschland wenig investiert worden oder zu wenig investiert worden ist in den letzten Jahren, kann man auch sagen, weil das Geld vielleicht an falscher Stelle ausgegeben wurde. Also wie sinnvoll war es wirklich, da Milliarden über Milliarden für die Mütterrente auszugeben, die ja nicht in erster Linie in Armutsbekämpfung, Altbekämpfung von Altersarmut diente und vorher auch gar nicht als Problem empfunden wurde von der Bevölkerung. Also wir haben halt in den guten konjunkturellen Jahren viele Chancen vertun lassen. Ich war extrem deprimiert. Ich habe so um die Jahrtausenderzeit sehr viel über Vorsorgen im Sozialstaat, nicht nur Agenda 2010 machen, sondern jetzt auch die Sozialprobleme von morgen angehen, in Bildung investieren, geguckt. Habe neulich zufällig nochmal so einen alten Artikel gesehen und fand es doch sehr enttäuschend, wie wenig dann insgesamt doch da passiert ist in dem Bereich. Da drehen die Diskussionen sich immer noch um die gleichen Themen, Studiengebühren, G8 versus G9, da sind wir nicht so wahnsinnig viel weitergekommen.
Ja, ich habe, also wo Sie sagen, nicht so weit, nicht so, so wahnsinnig weit gekommen. Ich habe den Eindruck, dass Deutschland da auch häufig in den Debatten so ein bisschen insgesamt stehen geblieben ist, während die ganze Weltlogik schon anders tickt, wo man merkt, also dieser Glauben daran, je weniger der Staat sich einmischt, desto besser, aber auch der Glauben sozusagen an diese Idee der freien Märkte weltweit ohne Grenzen, ohne Zollschranken, wird immer noch sehr hochgehalten hier. Ganz viele ticken anders und ich frage mich, manchmal muss man sich da vielleicht auch mal ein bisschen der neuen Zeit anpassen und sagen, wenn es eben nicht mehr die vernetzte Weltwirtschaft ist, dann setzen wir wieder stärker auf Intervention, auf Staat, auf kleine überschaubare Märkte.
Ja, ich glaube, wir brauchen eine Mischung. Also es gibt Bereiche, da würde ich Ihnen recht geben. Man muss vielleicht wirklich daran denken, darüber nachdenken, was setzt man eigentlich diesem Digitalkapitalismus der Silicon Valley-Konzerne auf der einen Seite und den Alibabas in China auf der anderen Seite entgegen. Das ist auch ein Thema, glaube ich, für die europäische Ratspräsidentschaft. Ich bin sehr gespannt, was die Europäische Kommission unter Ursula von der Leyen sich da vornimmt. Die haben ja nun eine starke Digitalkommissarin. Frau Vestager ist gestärkt sozusagen nochmal als Vizepräsidentin jetzt. Das wird interessant zu sehen sein. Aber insgesamt geht es hier nicht um Ideologie, sondern um Interessen. Und da sind zwei Dinge wichtig. Zum einen haben wir in Deutschland einfach viel mehr mittelständische Industrie, die von Freihandel und Liberalisierung profitiert hat und immer noch profitiert. Deswegen ist der Zuspruch auch in Deutschland viel größer, also die Tendenz zu Abschottung und so weiter, viel kleiner als meinetwegen in den USA. Also unsere Wirtschaft profitiert einfach viel stärker vom freien Welthandel als andere. Und ich wäre dafür, dass es auch so bleibt. Das andere Thema ist natürlich, dass bei so einer keynesianischen Wirtschaftspolitik, für die vielleicht so Herr Draghi mit seiner Niedrigzinspolitik steht, einfach besonders viele klassisch orientierte deutsche Sparer Geld verloren haben. Also diejenigen, die ihr Geld auf dem Sparbuch haben oder in Lebensversicherungen, die gehören zu den Verlierern dieser Entwicklung. Und deswegen gab es einfach auch materielle Gründe, warum Leute wie Wolfgang Schäuble zum Beispiel immer so ein bisschen auf der Bremse gestanden haben, wenn andere keynesianische Wirtschaftspolitik machen wollten.
Sagt Elisabeth Nier im Deutschlandfunk Kultur. Österreich hat gewählt und auch so manche politische Fantasie hierzulande beflügelt, vor allem in der Union. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet findet den Wahlkampf von Sebastian Kurz, dem ÖVP-Spitzenkandidaten, Zitat, vorbildlich. Das brauchen wir auch, sagt er. Und die Bild-Zeitung macht daraus heute gleich ein Kandidatenkarussell. Wer kann Kurz? Elisabeth Nier, bevor wir uns angucken, wen die Bild da aufführt, ist das überhaupt die richtige Frage?
Finde ich eigentlich schon ganz interessant, ob es da was gibt, was man sich abgucken kann. Ich glaube, da werden viele benutzen das im Moment so als Vehikel. Ich habe den Eindruck, die Bild-Zeitung und Springer, die finden einfach Sebastian Kurz sowieso super toll und denen ist eigentlich jeder Anlass recht, das zu zeigen. Insofern haben die da so ihre eigene Mission. Die Mission von Armin Laschet ist, glaube ich, immer wieder dran zu erinnern, dass er sich für potenziell kanzlerfähig hält und im Fall, dass AKK Annegret Kramp-Karrenbauer nicht irgendwie antreten will oder kann oder darf, er da irgendwie bereitsteht. Also da sind immer noch so zweite Botschaften mit versteckt. Aber bei der Frage, ob sich so sein Modell in Deutschland wiederholen lässt, also wir haben natürlich hier keine CDU, die aus einer Koalition mit den Rechtspopulisten kommt. Und auch so diese Frage dahinter, also einen Wahlkampf zu führen, wo man sich nicht scharf von denen abgrenzt, lehrt das was über den Umgang mit der AfD in Deutschland, über den Ton? Ich glaube nicht. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die eine oder die andere Form so der Debatte ist richtig. Das sagt ja zum Beispiel die FDP und Kubicki, wir müssen da eine weniger aufgeregte Tonalität haben, damit wertet man die nur auf. Andere Teile der Grünen, ich glaube, es wird immer an Personen hängen. Ich glaube, es gibt keine allgemeine Regel, die für alle gilt. Und es kommt auf die Situation an. Jemand wie Cem Özdemir hat eine große Glaubwürdigkeit und Charisma, wenn er im Parlament sich reibt an Alice Weidel oder anderen. Sollten deswegen alle Bundestagsabgeordneten so reden wie er? Vermutlich nicht. Das wäre bei vielen komisch. Das wäre auf den Anlässen auch nicht angemessen. Aber ich glaube, man kann da, das lenkt eher ab von den inhaltlichen Debatten, die da anstehen.
Genau. Also das ist eine Frage der Rhetorik auch ganz stark, des Umgangs miteinander. Ich gebe Ihnen das, ich weiß, Sie haben sie wahrscheinlich auch schon in der Hand gehabt, ne? Die Bild-Zeitung, also der Kurzfaktor, der wird dann jeweils aufgeführt. Bei AKK ist der was steht da? Mittel, ne? Oder?
Ja, genau,
Mittel. Und erstaunlicherweise kommt ein gewisser Friedrich Merz mit einem hohen Kurzfaktor raus. Auch das ist eine gewisse Linie bei der Bild-Zeitung, die man immer wieder erkennt.
Jens Spahn finden Sie aber auch ziemlich gut. Ja. Und da steht auch hoch.
Ja, und ich meine,
das passt halt vom Alter. Die haben sich ja auch häufiger mal mal gemeinsam gezeigt und so.
Und noch besser vom Alter, glaube ich, passt Philipp Amthor. Das ist, wer den nicht vor Augen hat, dieser sehr junge Abgeordnete, der sich kleidungstechnisch sehr darum bemüht, ein bisschen älter auszusehen. Da ist der Faktor, glaube ich, hoffnungsvoll, ne, eingetragen. Gut, sei es drum. Was ich interessant finde an dieser Fragestellung für die CDU, für die Union insgesamt, ist natürlich die Frage, wie kommt man auch aus dieser Dauerlogik der GroKo raus? Denn das ist ja, Österreich war da ja immer ein Vorbild, nein, klingt so positiv, eigentlich ein Schreckensbild für uns seit den 80er Jahren, eigentlich in der Dauer-GroKo, gefangen, auch irgendwie so gefangen, dass man da nicht mehr rauskam. Und jetzt war es zweimal die ÖVP, einmal wahrscheinlich zu früh mit Haider Anfang 2000, als man gesagt hat, wir müssen aus dieser Logik raus, das kann so nicht weitergehen. Und jetzt eben nochmal. Wir haben gerade heute die Nachricht bekommen, HC Strache, der Frontmann, der frühere der FPÖ, zieht sich aus der Politik zurück, lässt auch seine Parteimitgliedschaft ruhen. Da könnte man ja wirklich sagen, bei aller Schmerzhaftigkeit des Prozesses, so etwas wie eine Domestizierung des rechten Lagers, des rechtspopulistischen Lagers, ist da in Teilen gelungen.
Naja, also ohne die Ibiza-Affäre wäre es vielleicht ja auch anders gekommen. Wir haben das auch in Deutschland erlebt. Vielleicht erinnern sich einige noch an Herrn Schill in Hamburg, der mal in einer Koalition mit der Union war, wo die auch durch einen Skandal dann ausgeschieden sind. Das hat man in Deutschland schon mehrfach erlebt, dass rechte Parteien auf der Länderebene quasi am Regieren oder im Parlament gescheitert sind und dann wieder verschwunden sind. Nur kann man sich darauf überhaupt nicht verlassen und man kann auch sagen, in Österreich hat die FPÖ immer noch relativ hohe Zustimmungswerte gemessen daran, was da passiert ist.
Ja, aber es ist natürlich auch nicht mehr die HC Strache FPÖ. Jetzt muss man nicht gemäßigte Rhetorik gleichsetzen mit auch einem anderen, also gemäßigten politischen Kurs. Aber immerhin, die Tonlagen haben sich da auch etwas verändert.
Ja, ich glaube, was man halt von Österreich nicht übernehmen kann, also ich finde klar, also in Österreich ist diese Koalition jetzt möglicherweise überwunden, aber Herr Kurz hat ja nur komplizierte Koalitionspartner vor der Nase, weil die Sozialdemokraten genauso wie die FPÖ jetzt erstmal nicht wollen und von Erneuerung reden und so weiter. Und mit den Grünen wird es einfach sehr, sehr schwer, weil die Grünen in Österreich gerade erst ins Parlament wiedergekommen sind, nicht sehr regierungsaffin, sich auch schon sehr distanzierend verhalten haben. Ich glaube, das zeigt einfach nur, dass es generell keine einfache oder Lieblingskoalitionen gibt. Und wir haben ja auch in Deutschland gesehen, als die schwarz-gelbe Koalition mit Westerwelle und Angela Merkel mal regiert hat, war es dann auch nicht so einfach, obwohl man dachte, das hätten irgendwie
das
gute Partner sein können.
Ja.
Ich finde im Moment in Deutschland denken viele immer, Schwarz-Grün wäre eine wahrscheinliche oder auch eine funktionierende Regierung. Ganz anders, als man noch vor ein paar Jahren drüber gesprochen hat. Und ich glaube, dass man wirklich ähnliche Zerreißproben wahrscheinlich hätte wie mit der SPD. Also da machen sich, glaube ich, auch noch viele was vor, wie denn beim Thema Migration oder Klima die beiden Parteien miteinander hadern würden.
Elisabeth Nier und ihre Einschätzung hier im Deutschlandfunk Kultur. Deutschland sucht seine Kulturhauptstadt. 2025 dürfen wir nämlich eine europäische Kulturhauptstadt benennen und das Casting läuft gerade. Heute stellen sich 8 Kandidaten vor. Ich nenne sie einfach mal alle, damit man es mal gehört hat. Nürnberg, Hannover, Hildesheim, Dresden, Chemnitz, Zittau, Magdeburg und Gera. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Frau Nier, nein, im Sinne des fairen Wettbewerbs stelle ich diese Frage erst am Ende, ob Sie einen Favoriten haben. Aber wir können ja erstmal darüber sprechen, was es überhaupt mit diesem Titel auf sich hat und wie wichtig der sein kann oder sein sollte. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, das ist ja auch immer so ein bisschen Stadtmarketing.
Ja, aber das ist ja eine gute Sache. Also wir leben ja in einer Aufmerksamkeitsökonomie, wo diejenigen, auf die sozusagen der Scheinwerfer sich richtet, aus welchen Gründen auch immer, daraus auch ein Geschäft machen können, mehr Tourismus anziehen, Lebensqualität ausstrahlen und so weiter. Insofern ist es, glaube ich, eine gute Sache. Das kann ja Städte auch motivieren. Und ja, also ich finde das viel, viel sympathischer, das so zu machen, als mit großen Sportveranstaltungen wie der Olympiade oder so.
Ja, zumal an Orten, wo es dann so heiß ist.
Aber genau.
Das passiert in der Regel in Deutschland nicht, bisher nicht. Wir haben mal unseren Korrespondenten in Thüringen gefragt mit Blick auf Weimar. Das war eine der letzten, 2010 war es Essen, 1999 war es Weimar in der deutschen Liste und ihn gefragt, was das für eine Auswirkung auf Weimar damals hatte.
1999 die Kulturhauptstadt hat Weimar in die Moderne gestoßen, aus der selbstgenügsamen Klassikseligkeit heraus. Da kamen Musiker, Schriftsteller, Philosophen, Schauspieler von Weltgeltung in die Stadt und brachten die Welt auch mit. Und die Weimarer wurden gefordert und auch überfordert und das war auch gut so.
Tja, Weimar damals. Ist das dann also eine Art Entwicklungshilfe, kulturelle Art?
Ja, absolut. Also man strengt sich natürlich in so einer Situation mehr an. Ist die Frage, ob das die Städte, die Sie genannt haben, heute noch so nötig haben. Ich glaube, Dresden hat da ja auch zum Beispiel eine wahnsinnige Entwicklung in den letzten 20 Jahren sowieso genommen. Aber gerade deswegen ist es natürlich auch total gut und attraktiv, wenn auch so ein internationales Publikum, das vielleicht sonst nur nach Berlin fahren würde, dann noch ein Abstecher, wenn sich überlegt, welche zweite Stadt in Deutschland muss man noch sehen oder wollen wir noch sehen, eben nicht immer nur nach München oder Hamburg fährt, sondern vielleicht mal nach Dresden.
Mhm. Das ist ja das Interessante auch bei der Entwicklung der Kulturhauptstädte, auch mit Blick auf ganz Europa, dass von den anfangs großen Städten auf die immer kleineren gegangen wurde. Ich habe im Ohr Saskia Sassen, die amerikanische Soziologin, die vor kurzem hier in Berlin war, auch bei uns im Interview, und die so ein großes Lob auf die europäische Stadt, auf die mittelgroße Stadt abgeliefert hat, gerade auch im Vergleich zu der globalen Entwicklung, wo wir immer mehr diese Megacities haben, als eigentlich den guten und den vernünftigen Ordnungsrahmen für gutes und qualitativ hochwertiges Leben. Ist das eine europäische Qualität?
Absolut. Also das fällt einem doch jedes Mal auf, wenn man irgendwie Städte in Asien oder Lateinamerika vielleicht jetzt nicht bereist oder so, sondern überhaupt nur sieht, wie stark da sowas wie Stadtplanung, die in Europa für uns selbstverständlich ist, wo nicht einfach so am Stadtrand wild rumgesiedelt wird, sondern man versucht, das in eine vernünftige Struktur zu bringen, sodass auch Naherholungsgebiete, Wälder vielleicht auch in der Nähe von Wohnsiedlungen sind und so weiter. Also das ist ja auf jeden Fall eine europäische Errungenschaft und vielleicht kann ich auch einen Kultursoziologen anbringen. Richard Florida mit seinem Buch, schon eine Weile her, dass er das geschrieben hat, The Rise of the Creative Class, wo er gesagt hat, dass sich auf Dauer eben auch die Regionen ökonomisch durchsetzen werden, die attraktiv als Lebensort für Kreative im weitesten Sinne sind. Und wenn man sich zum Beispiel in Portugal mal anguckt, wie das Land so einen ökonomischen Aufschwung genommen hat, so in den letzten Jahren, das gilt ja so als Modell, hat viele auch erstaunt, wie gut das gegangen ist. Das hat auch damit zu tun, dass so Städte wie Lissabon oder Porto so bei vielen Leuten, die aus der ganzen Welt dahin ziehen, so als das neue Kalifornien gelten. Oder auch eine Stadt wie Sevilla eben auch wirklich genau so ein kulturelles, internationales Szene so anzieht. So Digital Natives, die eben von da aus arbeiten.
Wahrscheinlich muss aber auch einiges passieren und muss doch auch eine gewisse Grundstruktur da sein, damit es funktioniert. Ne? Denn wir erleben ja auch, und wenn wir nur auf Deutschland schauen, natürlich schon so einen gewissen Sog, gerade im kulturellen Bereich, auf Berlin, also eine Art Zentralisierung, die eigentlich untypisch ist für unser Land von der Struktur her. Aber jetzt habe ich natürlich.
Sie sind bei meinem, wenn ich dazu noch was sagen darf, das ist nämlich eines meiner absoluten Lieblingsthemen im Moment, weil ich finde, dass Deutschland oder gerade auch Berlin unter seinen Möglichkeiten bleibt, was so das Thema Mobilität, Infrastruktur auf dem Land und Arbeitsmarkt zusammenzudenken. Also ich glaube, dass es viel mehr Möglichkeiten gäbe, rund um die Hauptstädte herum auch Regionen zu erschließen, dass digitales Arbeiten auf dem Land auch viel stärker und leichter möglich wäre, wenn man eben eine entsprechende Infrastruktur hat. Und dass gerade Berlin ein riesiges Potenzial hat, weil es eben keine andere Industriemetropole und auch keine Hauptstadt gibt, die so billiges Bauland in unmittelbarer Nachbarschaft hat. Also in Paris oder London geht das halt nicht.
Okay, aber da ist natürlich dann die Gefahr, dass genau diese, also ich meine, bevor Berlin eine Megacity wird, muss noch viel passieren, aber dass natürlich genau diese Ausfransung um Zentren herum dann passiert.
Naja, das wäre eben die Herausforderung, das so ein bisschen zu planen. Also wenn Kopenhagen eine intelligente Stadtplanung machen kann, warum eigentlich nicht Berlin? Warum können wir nicht im Digitalzeitalter da führend sein und zu sagen, wir machen sowas wie digitale oder urbane Dörfer auf dem Land um Berlin rum. Da brauchen wir aber dann auch ein paar Arbeitgeber, vielleicht auch öffentliche, vielleicht die Verwaltung, die ihren Leuten mehr mobiles Arbeiten ermöglichen. Das entlastet nicht nur den Wohnungsmarkt, sondern auch die Verkehrspolitik. Weniger Verkehrstote, das allein wäre doch schon ein Argument da, sich ein bisschen mehr anzustrengen.
Das ist wahr. Jetzt die abschließende Frage zu diesem Thema, die ich extra zurückgestellt habe.
Chemnitz.
Ja,
Chemnitz soll es sein. Ich fände es schön, wenn der Name mit was anderem verbunden wird als den rechtsradikalen Demos.
Mal sehen, ob man auf sie hört. Im Dezember fällt die Entscheidung, welche deutsche Stadt Kulturhauptstadt Europas im Jahre 2025 wird. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, möglicherweise gerade im guten alten Radio, UKW oder digital oder Livestream oder auch als Podcast. Da gibt es uns natürlich auch täglich, zum Beispiel bei iTunes, aber auch in unserer DLF-Audiothek. Und mit dieser Aufreihung bin ich eigentlich schon mitten im nächsten Thema, die Veränderung der Medienwelt durchs Digitale. Thema ist das, weil eines der größten Medienhäuser Deutschlands, der Springer-Konzern, jetzt angekündigt hat, massiv umzubauen. Einsparungen in den Redaktionen, Einstellung von Weltkompakt beispielsweise, stärkere Konzentration auf digitale Abos und auch auf das Bewegtbild, was man, glaube ich, früher Fernsehen nannte. Elisabeth Nia, Chefreporterin der Wirtschaftswoche, ist weiter an meiner Seite. Frage an Sie, sind das normale Anpassungen minder oder mehr normale Anpassungen, wie es sie immer gab, oder geht das auch langsam wirklich an die Substanz dessen, was Journalismus ausmacht?
Naja, ich glaube, man wird sich noch ein bisschen angucken müssen, was sie eigentlich machen. Ich fand insgesamt die Digitalstrategie von Springer in Teilbereichen auch beeindruckend. Jetzt mal ganz unabhängig von der Frage, wie man das inhaltlich findet, was jedes einzelne Medium macht. Das sollte man davon, glaube ich, trennen. Aber dass es ein Haus war, das diese Entwicklung forciert und auch zum großen Teil erfolgreich vorangetrieben hat, das muss man, glaube ich, auch erstmal anerkennen. Bei diesem Umstieg von Print- und Digitalabos oder die Umstellung der Redaktionen auf Videoformate wäre mein Maßstab einfach auch, wie stark Leute dafür ausgebildet werden und qualifiziert sind, dann wirklich Videos zu machen. Also haben wir es hier irgendwie mit dem Printreporter zu tun, der einfach sein Smartphone hochhält und dann nebenher nochmal so ein bisschen fernsehartige Videos produzieren sollen? Oder haben wir wirklich ausgebildete Leute, die irgendwie auch wissen, dass Bildjournalismus und Fernsehjournalismus was ganz anderes ist, als was Printredakteure machen? Und ich glaube, auf Dauer wird beides oder alles sozusagen seinen Wert und seine Legitimation behalten. Und ich glaube, es hat sich ja auch gezeigt, dass also auch lange Texte online gelesen werden, wenn die Leute sich entsprechend dran gewöhnen und wissen, was ihnen wo auf welchem Kanal angeboten wird.
Die Frage
ist noch
zu
sehen, wie weit Springer da Ehrgeiz entwickelt, das zu pushen.
Also, dass Leute lange Texte lesen, ja. Die Frage ist ja, und das ist ja eines der zentralen Probleme für alle in der Branche, die sich da eben auf dem freien Markt finanzieren müssen, ist auch die Bereitschaft da, für einen langen Text entsprechend zu bezahlen. Und wir sehen bei allen Zeitungen, bei der Wirtschaftswoche wird es nicht anders sein, den Rückgang der gedruckten Auflage. Und das wird in der Regel nicht aufgefangen durch den Abschluss digitaler Abos beispielsweise.
Das weiß ich nicht. Also wir sind da eigentlich ganz zufrieden damit jetzt, sowohl beim Handelsblatt auch als bei der Wirtschaftswoche, so über den Anstieg der Digitalabos. Man muss einfach sehen, auch viele Redaktionen und Verlage sind ja mittendrin in diesem Umsteuerungsprozess. Also viele haben auch wirklich erst, sind da zwar seit Jahren unterwegs, aber haben wirklich so in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren nochmal große Anstrengungen gemacht. Was weiß ich, auch der Spiegel Verlag, die Süddeutsche, große Medienhäuser sind, wenn man ehrlich ist, auch mit voller Kraft noch gar nicht so lange da unterwegs. Und die Lesegewohnheiten ändern sich ja auch. Also ich glaube, dass ehrlich gesagt auch ein großer Teil eine Frage der Erziehung und des Bildungssystems ist. Also schaut man einfach zu, wenn Kinder und Jugendliche in erster Linie sich über Videos und über YouTube informieren, oder versucht man wirklich einfach frühzeitig auch Lesekultur und so weiter zu fördern. Ich finde, dass da im Moment ziemlich viel falsch läuft, weil an den Schulen alle über Digitalisierung reden. Das ist natürlich total wichtig, das auch zu unterstützen und zu fördern. Und ja, Kinder sollen programmieren lernen. Aber gleichzeitig finde ich auch, eine gute Schule sollte idealerweise auch eine Schulbibliothek gehören mit Büchern. Und da interessiert sich kaum jemand mehr dafür. Also das Thema Lesekompetenz sollte man gleichzeitig mitentwickeln, finde ich.
Frau Nia, wie lange werden wir die Wirtschaftswoche noch auf Papier kriegen?
Ach, das wird noch ein Weilchen dauern. Also ich glaube, es gibt viele, ich glaube wirklich, dass es eben einfach Leute gibt, die gerne Papier in der Hand haben. Das ist ja dieses Moment, dass man überraschend werden will durch etwas, was man vorher nicht ahnt. Und das ist beim Digitalen halt nicht im gleichen Maße. Man will blättern und dann irgendwas sehen, wo man nicht von alleine drauf gekommen wäre und wonach man nicht gesucht hätte. Also das gilt für Tageszeitungen, das gilt für Magazine auch.
Elisabeth Nia von der Wirtschaftswoche ist mein Gast, war mein Gast, muss ich an dieser Stelle sagen. Vielen Dank für Ihre Gedanken und vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.